Gefühlserben, der Podcast. Wir entschlüsseln die geheime Macht unserer Herkunft. Und wir schauen uns an, was uns die Wissenschaft dazu erzählen kann. Ich bin Sven Rohde, Coach und Workshopleiter in Hamburg. Hallo! Wie verhindern wir, was wir uns so sehr wünschen? Ich möchte mich auf die Suche nach Antworten auf diese Frage machen, die viele von uns bewegt. Und ich lade euch ein, dass wir sie gemeinsam erforschen. Wir alle kennen ja den tiefen Wunsch, die Sehnsucht in uns nach Liebe, Erfolg, Gesundheit, Geborgenheit, nach einem Leben, das wirklich unseres ist. Und doch erleben wir immer wieder, dass da ein unsichtbarer Widerstand wirkt. Wir geben Gas, strengen uns an, aber der Fortschritt ist zäh und mühevoll. Es ist, als seien wir mit angezogener Handbremse unterwegs. Und sind wir dann doch einmal fast am Ziel, haben es schon fest im Blick, scheitern wir an einer Art gläserner Decke, einer unsichtbaren Barriere, die uns keinen Zentimeter Raum lässt, bis wir schließlich aufgeben und resigniert zurückfallen. Was läuft da? Was hält uns zurück? Was bremst uns aus? Ist es Selbstsabotage? Sind es schlechte, womöglich traumatische Erfahrungen? Oder erleben wir tückische Gefühlserbschaften aus vorigen Generationen? Machen wir uns auf die Spurensuche? Vielleicht habt ihr es gesehen. Diese Folge ist etwas länger als die anderen. Ich versuche ja, die Themen, die uns bewegen, so knapp wie möglich und so ausführlich wie nötig zu behandeln. Bei diesem Thema, so mein Gefühl, braucht es etwas mehr Zeit. Naja, es geht um nicht weniger als um die Erfüllung unserer tiefsten Wünsche. Und damit herzlich willkommen zur 52. Folge von Gefühlserben. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und ich freue mich auch, dass in den vergangenen Tagen wieder einige von euch Supporter geworden sind und mir damit für diesen Podcast ihre Wertschätzung ausgedrückt haben. Über das Spendenportal Buy Me a Coffee. Das hilft mir sehr, denn ich möchte den Podcast weiterhin werbefrei halten. Wenn ihr euch anschließen möchtet, der Link ist in den Shownotes. Aber nun, was steckt dahinter, wenn uns Dinge, die wir uns so sehr wünschen, einfach nicht gelingen wollen? Ganz pauschal gesagt, es ist Angst. Die Angst, verletzt zu werden. Die Angst, verlassen zu werden. Die Angst, verstoßen zu werden. Die Angst, beschämt zu werden. Ja, und manchmal ist es vielleicht sogar eine existenzielle, eine Todesangst. Was nicht dahinter steckt, dass wir zu blöde, zu faul, zu unfähig oder einfach bescheuert sind. An dieser Stelle könnt ihr noch eure liebste Selbstbeschimpfung ergänzen. Nein, die ist auch nicht der Grund. Es ist schlicht und einfach Angst. Natürlich müssen wir genauer hinschauen, woher sie kommt, was sie speist und klar, auch wie wir sie überwinden können. Der Konflikt zwischen einem tiefen Wunsch und der rätselhaften Art, seine Erfüllung zu verhindern, erzeigt sich nirgends so schmerzhaft wie beim Thema Partnerschaft. Wir sehnen uns nach Verbundenheit, nach Liebe und Geborgenheit und doch erleben wir dann, irritiert von uns selbst, wie wir unbewusst jede Chance auf eine stabile Beziehung sabotieren. Unser Wunsch ist uns bewusst, aber immer wieder schleicht sich aus dem Unbewussten ein Saboteur ein. Was hat es mit ihm auf sich? Nein, das ist kein übler Geselle. Sein Motiv ist tatsächlich, uns zu beschützen. Vor Verletzung etwa. Haben wir gelernt, dass Nähe Schmerz bedeutet oder Bindung Freiheit kostet, springt das Alarmsystem an. Das ist die Bindungsangst. Sobald die Beziehung so intensiv werden könnte, dass wir uns wirklich committen oder gar zusammenziehen sollen, fühlen wir uns eingeengt. Wir stellen aktiv eine Distanz her, indem wir Streit suchen, unangemessen kritisieren oder gleich in eine unerreichbare Liebe flüchten. Die unbewusste Botschaft lautet: lieber kontrolliert verlassen, als unkontrolliert verletzt werden. Wir ziehen die Handbremse, um den Crash zu vermeiden. Aus der Perspektive früherer schlechter Erfahrungen ist das ein absolut sinnvolles Verhalten. Wir vermeiden den Schmerz, den wir früher einmal erlitten haben. Hierin kann sich auch eine Prägung der Kindheit zeigen. Sind wir von Eltern immer wieder abgewertet worden, dann kann im Inneren die Überzeugung bestehen, dass wir eine stabile und glückliche Liebe gar nicht verdienen. Dieser Glaube speist sich aus einem beschädigten Selbstwert. Der innere Saboteur will Recht behalten und so erwarten wir das Scheitern. Auch eine transgenerationale Loyalität kann eine Rolle spielen. wenn in unserer Familie nur Trennung oder Leid herrschte, wenn der geliebte Vater nach einer üblen Scheidung einsam zurückblieb, kann das eigene Glück als Verrat empfunden werden. Wir verhindern die stabile Beziehung, um der Familie im Schmerz treu zu bleiben. Wie kann sich diese Verhinderung konkret zeigen? Wir testen die Partner. Wir stoßen sie weg, fordern zu viel, um zu sehen, ob sie trotzdem bleiben. Bleiben sie? Sind sie uns zu klammerig? Gehen sie? Fühlen wir uns bestätigt in unserer Überzeugung, nicht liebenswert zu sein? Die Flucht in den Perfektionismus. Wir suchen das fehlerfreie Ideal, daten auf, nun ja, Teufel, komm raus. Da dieses Ideal nicht existiert, wird jede potenziell in Frage kommende Person wegen Kleinigkeiten aussortiert. Eine sehr effektive Strategie, um uns gar nicht erst auf eine tiefere Bindung einlassen zu müssen. On-Off-Beziehungen sind auch sehr beliebt in diesem Zusammenhang. Hier wird die Dynamik aus Nähe und Distanz maximal ausgelebt. Wir trennen uns, sobald die Nähe zu groß wird, und wir kommen zurück, sobald die Einsamkeit uns wieder zu sehr drängt. Ähnlich paradox zeigt sich die Angst vor Erfolg. Hieran lässt sie sich erkennen. Am Prokrastinieren. Wir schieben wichtige Aufgaben immer wieder auf, zumal solche, die uns einem Erfolg näher bringen könnten. Am Perfektionismus. Wir setzen unrealistisch hohe Standards und sind nie zufrieden mit uns, wodurch wir Fortschritt vermeiden. An Fantasien über das Scheitern. Wir führen negative Selbstgespräche, reden uns ein, dass wir einen Erfolg gar nicht verdienen und malen uns in dunkelsten Farben aus, was passieren wird, wenn unser Vorhaben schiefgeht. An massiven Selbstzweifeln. Wir bestreiten selbst unsere zurückliegenden Erfolge und reden sie klein. Dazu gehört auch übermäßige Bescheidenheit. Wir vermeiden es, um jeden Preis in die Wahrnehmung anderer Menschen zu kommen und wollen nur ja nicht ins Rampenlicht. Schließlich, wir sichern ängstlich ab, ob das, was wir überlegen zu machen, auch wirklich niemanden stören, beeinträchtigen oder verärgern könnte. Wir haben Angst vor dem Neid anderer, die uns unseren Erfolg missgönnen könnten. Und dieser Neid, diese Missgunst kann uns durchaus in der eigenen Familie begegnen. Tatsächlich und leider tut sie das gar nicht so selten. Eine Frage an dich, die auf den ersten Blick ganz einfach klingt, aber oft viel verrät. Wie wurde in deiner Familie über erfolgreiche und glückliche Menschen gesprochen? Mit Anerkennung und Respekt? Mit Neid oder Skepsis? Mit Spott oder Abwertung? Oder lieber gar nicht? Solche Haltungen prägen uns stärker, als wir denken. Wenn am Küchentisch immer wieder Geschichten darüber erzählt werden, dass erfolgreiche Menschen Dreck am Stecken haben, dass sie egoistisch, kaltherzig oder moralisch fragwürdig sind, dann entsteht ein innerer Widerstand. Wer möchte schon mit solchen Eigenschaften identifiziert werden? Das kann dazu führen, dass wir uns selbst kleiner halten, als wir eigentlich sein müssten, um loyal zu bleiben, um weiter dazuzugehören. Erfolg würde sich wie Verrat an der eigenen Familie anfühlen. Ich erlebe in Coachings und Workshops häufig, dass sich genau das zu einem Konflikt auswächst. Die KlientInnen spüren, dass sie mehr wollen, dass sie mehr können und halten sich trotzdem zurück. Wenn sie es doch versuchen, kommt Gegenwind. Manchmal subtil, aber nicht selten auch ganz offen. Sätze wie »Bleib mal auf dem Teppich« oder »Du meinst wohl, du bist was Besseres« sind Verletzungen, die Narben hinterlassen. Auch vermeintliche Warnungen wie »Da sind schon ganz andere dran gescheitert« oder »Auf jemand in deinem Alter wartet da draußen doch sicher keiner mehr« können tief in unser Glaubenssystem eindringen. Die Geschichten mit hämischem Unterton, wenn die Ehe der Nachbarn gescheitert ist oder es Probleme mit deren Kindern gibt, prägen unsere Erwartungen. Wir können uns schlicht nicht vorstellen, dass ausgerechnet wir das Leben führen können, das anderen doch offenbar vorenthalten ist. Ich sehe in meiner Arbeit immer wieder, wie stark solche frühen Prägungen wirken. Ja, und ich kenne das auch von mir. Viele von uns warten immer noch darauf, von ihrer Familie, von Eltern, Großeltern oder Geschwistern als die wahrgenommen zu werden, die wir sind. Stattdessen bekommen wir noch als Erwachsene Verfehlungen aus Kindheit und Jugend vorgehalten und wir erleben in Gesprächen, dass unsere Eltern mit uns reden, als seien wir immer noch die von damals. Das ist nicht nur nervig, es hat eine viel größere Bedeutung. Das ständige Beharren auf einer alten Version unserer Persönlichkeit kann uns selbst daran hindern, unser wahres Potenzial, unsere längst erworbenen Fähigkeiten und unsere Kraft wahrzunehmen. Hinzu kommt ein beschädigter Selbstwert. Der Misserfolg in einem früheren Projekt wird nicht als isoliertes Ereignis verbucht, sondern als Beweis für die eigene Unzulänglichkeit. Eine innere Stimme flüstert: Beim letzten Mal hast du versagt. Du bist nicht der Typ Mensch, der das verdient oder schafft. Aus dieser Angst heraus beginnen wir uns selbst zu lähmen. So schützen wir uns davor, das damalige Gefühl der Demütigung erneut erleben zu müssen. Wir geben dem Wunsch auf, noch bevor wir einen echten Versuch gestartet haben. Unsere Narben werden zu unserer Programmierung. Ich möchte, wie schon in einer früheren Folge, noch einmal das wunderbare Gedicht der amerikanischen Autorin Marian Williamson zitieren. Sie schreibt: Unsere tiefste Angst ist es nicht, ungenügend zu sein. Unsere tiefste Angst ist es, dass wir über alle Maßen kraftvoll sind. Es ist unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, das wir am meisten fürchten. In den bisherigen Beispielen schien bereits die transgenerationale Perspektive dieser Ängste auf, der Aspekt der Gefühlserbschaften. Um ihren Mechanismus zu zeigen, möchte ich auf die Sprachbilder vom Beginn zurückkommen, das Leben wie mit angezogener Handbremse oder unter einer gläsernen Decke. Das Bild von der angezogenen Handbremse beschreibt perfekt den Energieverlust durch innere Konflikte. Der Fuß auf dem Gaspedal ist unser bewusst verfolgter Wunsch. Ich will diesen Erfolg. Ich will diese Partnerschaft. Ich will diese finanzielle Freiheit. Aber die Hand zieht vom Bewusstsein unbemerkt an der Bremse. Hier zeigt sich das Gefühlserbe der Familie. Es ist die Loyalität zu den Vorfahren. Wenn sie gelernt haben, dass Sicherheit nur in der Not liegt, dass Erfolg Neid weckt, dass man für alles hart leiden muss, dann bremst uns dieses Glaubensgefüge aus. Wir erleben die Sabotage als schicksalhafte Verstrickung. Wir werden plötzlich krank, kurz bevor ein Vertrag unterschrieben wird. Wir fangen Streit mit dem Partner an, wenn es gerade harmonisch wird. Wir verzetteln uns oder prokrastinieren, obwohl die Deadline naht. Das ist unendlich anstrengend, im Ergebnis zutiefst frustrierend, aber es erfüllt einen wichtigen Zweck. Es sorgt dafür, dass wir im vertrauten, sicheren Mangel bleiben und keinen Verrat am Schicksal unserer Vorfahren begehen. Um ein paar Beispiele zu nennen. Da war der Großvater Kommunist und musste wegen seiner politischen Einstellung ins Gefängnis. Wie kann der Enkel dann mit einer eigenen Firma, die auch noch Angestellte hat, wirtschaftlich erfolgreich sein? Er wäre doch auf einmal auf Seiten der Kapitalisten, gegen die sein Opa leidvoll gekämpft hat. Kleine Fußnote dazu. Dieses Glaubenssystem, aus dem der Konflikt herrührt, ist längst überholt. Aber das weiß das Unbewusste des Enkels ja nicht. Eine junge Frau liebt das Theater, möchte als Dramaturgin arbeiten, aber dann studiert sie doch lieber soziale Arbeit. Eine schwere Last, die sie sich auflädt. Der Grund? Die Familie war reich geworden als Profiteur des Kolonialismus und sie spürt den Drang zu einer Art Wiedergutmachung. Eine Schauspielerin wünscht sich so sehr bessere Rollen, aber dafür müsste sie etwas für ihre Sichtbarkeit tun, auch in den sozialen Medien. Das vermeidet sie, weil die Vorstellung diffuse Ängste auslöst. Der Hintergrund? Ihre jüdischen Vorfahren flohen einst unter Lebensgefahr vor den Nazis nach Südamerika. Jede Sichtbarkeit hätte für sie den Tod bedeutet. Diese diffuse Angst befällt uns, wenn wir eine Grenze überschreiten wollen, von deren Ursprung wir gar nichts wissen. Gerade das Thema Sichtbarkeit, das für viele Selbstständige von so großer Bedeutung ist, kann davon massiv beeinflusst sein. Vergangene Generationen haben in Zeiten gelebt, in denen man am besten in Deckung blieb, im wahren Wortsinne. Wer sich mit den falschen Worten, der falschen politischen Einstellung, Religion, Abstammung oder sexuellen Orientierung zeigte, brachte sich in Gefahr, womöglich sogar in Lebensgefahr. Wenn wir aber heute zeigen wollen, wer wir sind und was wir können, steht uns diese kollektive und gewaltige Gefühlserbschaft im Weg, die uns sagt, das kann gefährlich werden. Bleib lieber in Deckung. Ich kenne den Vorwurf, der an dieser Stelle gerne hervorgebracht wird. Dass da Leute, die nur zu faul, feige, unfähig oder was immer sind, sich einen Schuldigen für ihr Versagen suchen und die Vorfahren verantwortlich machen. Was für ein Missverständnis, ja, was für eine Ignoranz. Die betreffenden Personen, die unter dieser Last leiden, wissen ja gar nichts von diesen Zusammenhängen. Erst wenn sie die Ursachen ihres Scheiterns erkennen, können sie aus ihrem Programm der Selbstsabotage aussteigen. Wie das gelingt, beschreibe ich gleich noch. Zunächst aber noch das Phänomen der gläsernen Decke. Es beschreibt einen Zustand, der wirklich fies zu erleben ist. Der Erfolg, das Glück, die tiefe Entspannung sind zum Greifen nah, wir sehen sie direkt über uns, aber eine unsichtbare Grenze lässt uns immer wieder abprallen. Im Kontakt der Gefühlserbschaften ist diese gläserne Decke ein familiäres Verbot. Sie markiert den höchsten Punkt an Erfolg, Wohlstand, Glück, entspannter Partnerschaft oder Frieden, den die Familie für uns vorgesehen hat. Diese Decke ist nicht die Grenze unserer Möglichkeiten, sondern ein Schutz vor Gefahr. Geh nicht höher, sagt unser Nervensystem, es ist gefährlich da oben. Und dann gehörst du nicht mehr dazu. Häufig steckt in dieser Blockade eine narzisstische Inanspruchnahme. Es gilt das unausgesprochene Verbot, das von einem Mitglied der Familie ausgeht. Niemand darf erfolgreicher sein als ich. In meiner Herkunftsfamilie war das mein Großvater väterlicherseits, von dem diese negative Kraft ausging. Wir erleben den Konflikt an einem Punkt unserer Entwicklung, an dem wir glücklicher oder erfolgreicher sein könnten, als es das Familiensystem für uns vorgesehen hat. Es sagt, bis hierher und nicht weiter. Und wenn du diese Grenze ignorierst, dann verstoßen wir dich. Dann greift ein archaisches Gesetz aus den Anfängen unserer Spezies. Wer von der Sippe verstoßen wurde, war dem Tod geweiht. Wenn wir aber trotzdem weiter wollen, endlich. Wenn wir uns nicht mehr zufrieden geben möchten und tief in uns das Potenzial zu einem besseren, glücklicheren, erfolgreicheren und gesünderen Leben spüren, na, dann geht es jetzt um die Befreiung von den Ängsten und von den Gefühlserbschaften, die uns ausbremsen. 5 Schritte schlage ich vor. Schritt 1. Den Saboteur identifizieren. Am Beginn steht die Diagnose. Ist es eine persönliche Verletzung, die dich ausbremst, oder ein Gefühlserbe? Frage dich, würde meine Familie mich und meine Situation verstehen und mich feiern, wenn ich mir diesen Wunsch erfülle? Wenn nein, dann ist es ein Erbe. Oder kommt da ein Schmerz hoch, der dir persönlich zugefügt wurde? Erzählst du dir eine alte Geschichte als Beweis, dass es garantiert wieder schiefgehen wird? Dann ist es eine Narbe aus deiner eigenen Vergangenheit. Schritt 2. Die alte Loyalität auflösen. Dieser Schritt ist essentiell für das Gefühlserbe. Wenn die Blockade ein Erbe ist, kannst du die alte Loyalität zwar anerkennen, dich aber trotzdem von ihr trennen. Sage den Bildern der Ahnen in dir, ich sehe eure Not. Es war richtig, dass ihr euch geschützt habt. Und dann trifft die bewusste und klare Entscheidung zur Entkoppelung. Ich ehre eure Geschichte, aber meine Geschichte schreibe ich jetzt neu. Ich erlaube mir, einen anderen Weg zu gehen. Du trennst dich von der Last, aber nicht von der Liebe. Schritt 3. Den alten Glaubenssatz ersetzen. Jede Blockade wird von einem inneren Satz getragen. Erfolg ist gefährlich. Oder ich werde immer wieder mit meinen Problemen allein gelassen. Wir müssen diese Lügen verabschieden und durch neue unterstützende Sätze ersetzen. Finde einen Leitsatz, der die alte Angst entmachtet. Zum Beispiel, Erfolg ist sicher, er dient mir und anderen. Oder, ich habe die Ressourcen, um Fehler zu korrigieren. Diese neuen Sätze sind ein Update für deine Psyche. Schritt 4. In kleinen Schritten das Neue üben. Jetzt überschreitest du bewusst die Grenze. Du beweist deinem Nervensystem, dass die Angst unbegründet ist. Und zwar nicht durch einen Riesensprung, sondern durch kleine Schritte. Wenn Prokrastinieren dein Problem ist, arbeite nicht eine Stunde, sondern nur 10 Minuten, aber fokussiert an dem Projekt und höre dann auf. Wenn die Angst vor Wohlstand dich blockiert, kaufe dir eine Sache, die du dir bisher versagt hast und erlaube dir, dieses Gefühl zu genießen. Sammle mit diesen Baby-Steps Beweise dafür, dass du Macht über dein Leben hast. Schritt 5. Die Erfolge feiern, auch die kleinen. Dieser Schritt ist für die langfristige Verankerung entscheidend. Feiere jeden noch so kleinen Erfolg. Würdige deinen Mut und betone, dass dieser Erfolg zu dir gehört und sicher ist. Nimm dir auch einen Moment Zeit, um zu spüren, was das für die Zukunft bedeutet. Du beendest damit nämlich nicht nur deinen eigenen Kampf, du entlässt auch deine Kinder und Enkel aus diesem Gefühlserbe. Vielleicht ist auch noch ein sechster Schritt nötig, dass du dir Unterstützung holst, wenn du sie in Familie und Freundeskreis nicht im ausreichenden Maße bekommst. Nur wenn andere Menschen anerkennen und wertschätzen, welche Entwicklung wir genommen haben, kann es uns wirklich gelingen, in unserem Leben und in unserer Kraft anzukommen. Das ist ein Grundprinzip des Wegs zu uns selbst. Jede Entwicklung muss bezeugt werden, von uns selbst und von anderen, damit sie in unserem System ankommen kann, damit wir sie wirklich spüren, auch körperlich. Damit sich unser Potenzial, unsere Kraft, unser Mut frei entfalten können. Damit wir uns endlich zutrauen und schaffen, was wir uns so sehr wünschen. Vielleicht ist das die größte Befreiung überhaupt, dass wir uns selbst erlauben, das Glück zu leben, das wir uns bisher versagt haben. Das war die 52. Folge von Gefühlserben. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Wie immer ein paar Hinweise auf die nächsten Wochen. Gleich jetzt am 26. Oktober gebe ich meinen Workshop über autobiografisches Schreiben. Der Titel »Spuren meines Lebens – Schreiben für die Seele«. Das ist eine ebenso heilsame wie vergnügliche Praxis, die du im Workshop erleben kannst. Wer bei der Jahresgruppe Gefühlserben mitmachen möchte, die im kommenden Februar beginnt, noch bis 31. Oktober gibt es einen Frühbucherrabatt. Die Links sind wie immer in den Shownotes. Wenn ihr meinen Newsletter abonniert, hält ihr euch auf dem Laufenden über aktuelle Themen und Workshop-Termine. Oder ihr folgt mir auf LinkedIn, Instagram oder Facebook. Wer mir einen Kaffee spendieren möchte, ich mag Kaffee wirklich sehr, Buy Me a Coffee ist nur einen Klick entfernt. Und ebenso ist es eine große Hilfe, wenn ihr diesen Podcast positiv bewertet, kommentiert und anderen weiterleitet. Worum geht's in der 53. Folge? Es wird ein weiteres Gespräch mit meiner Frau Dorothea sein. Das erste hatte eine Rekordzahl von positiven Kommentaren. Das nächste Mal sprechen wir darüber, wie wichtig unsere Wohnumgebung für unsere Lebenszufriedenheit, ja, für unsere seelische Gesundheit ist. Eine Bedeutung, die sehr oft unterschätzt wird. Ich kann euch spannende Erkenntnisse versprechen. Und es wäre toll, wenn ihr wieder dabei seid. Ich bin Sven Rohde, Coach und Workshopleiter in Hamburg. Tschüss und bis zum nächsten Mal.